Vorsicht, wenn du zwischen 20 und 35 plus minus bist, dann wirst du dieses Video vielleicht hassen. Wir werden Feinde fürs Leben. Aber vielleicht kannst du auch was draus mitnehmen. Und das gilt nicht nur für die in dieser Altersgruppe. Es gibt ein lateinisches Sprichwort, das heißt Tempora mutantur. Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns mit ihnen. Und ich will über ein paar Sachen nachdenken, die hauptsächlich unter diesem Stichwort Millennial oft verbucht werden, die aber eigentlich gar nicht so viel nur mit Millennials zu tun haben. Ich nehme mich das überhaupt nicht aus und ich bin nicht mehr genau ein Millennial, sondern eher in unserer heutigen Kultur unter jüngeren Leuten, die Licht- und Schattenseiten zugleich haben. Also grundsätzlich ist es ja skurril, das ist einer der Gründe, warum ich auch alte Bücher so gerne lese, wenn man in andere Zeiten oder Kulturen hineinblickt und sich denkt, wie konnte man damals so drauf sein? Oder wahnsinnig lustig, wenn es dir mal langweilig ist, google mal oder geh mal auf YouTube und schau dir aus den 90er Jahren irgendwelche Technikvideos an. Irgendwie der erste PC mit Internet wird vorgestellt. Das ist köstlich. Oder Leute interviewt werden, ja, das mit dem Internet, das wird sich nicht durchsetzen. Das braucht eigentlich niemand. Weißt du, das ist gerade mal 20 Jahre her. Und wir haben uns total verändert. Und einerseits ist es lustig, wenn man auf andere Zeiten schaut und gleichzeitig in 20 Jahren werden wir lachen über unsere heutige Zeit. Wir werden lachen über manche Sachen, die wir heute normal finden. Deswegen ist es so ein kleiner Pieks in den Popo zu sagen, hey, lass uns Anti-Millennials sein. Lass uns nicht allen Wellen mitsurfen, die uns heute gerade in dieser Kultur normal erscheinen, wo unglaublich viel Gutes ist, sondern lass uns auch mit ein bisschen kritischem Abstand sagen, naja, okay, manche Sachen sind vielleicht ein bisschen überzogen. So, wie gesagt, betrifft nicht nur Millennials. Ich sage erstmal, ich spreche über 5 Werte, die wir in der heutigen Kultur haben. Dadurch 4 Trends, dadurch 3 Probleme, dadurch 2 Scheinlösungen und am Schluss eine bittere Pille und dann ein paar Hinweise, wie du zum Anti-Millennial wirst. Und ich hoffe, dass es kurzweilig wird, auch wenn es ein bisschen Soziologie gibt. Erstmal 5 Werte, die wir in unserer Kultur stärker haben, im Westen zumindest, als je zuvor. Erstens der Wert von individueller Entfaltung. Uns ist heute unfassbar wichtig, nicht einfach nur, dass wir irgendwelchen Normen entsprechen oder uns in die Gesellschaft einbringen, sondern dass der Einzelne sich frei entfalten kann. Das ist wunderbar. Das Zweite, ein riesiger Wert in unserer Gesellschaft, ist der Ausdruck von Gefühlen. Also das auszudrücken, was in Gefühlen in uns ist, ist ein wahnsinnig großer Wert. War vor ein paar hundert Jahren noch gar kein großer Wert. Da war es wichtiger, einfach nur, was macht man in deiner Region, in deiner Tradition, in deiner Religion, in deiner Familie. Gar nicht so wichtig, was sind deine Gefühle. Uns ist heute mega wichtig. Das Dritte, einer unserer Werte heute ist, wir haben eine große Wahlmöglichkeit. Und wir glauben, dass das Individuum sich dann am besten entfalten kann und am glücklichsten leben kann, wenn es viel Wahlmöglichkeiten hat. Und wir hatten noch nie eine Gesellschaft, wo es so viele Wahlmöglichkeiten gab wie heute. Viertens, wir haben einen unfassbaren Wohlstand. So meine Generation und noch eine Generation jünger ist zumindest in Europa die erste, vielleicht die es je gab, die schon in der Verwandtschaft keinen mehr hat, der noch im Krieg war. Also mein Opa war noch im Krieg, deiner wahrscheinlich schon nicht mehr. Und keine Hungersnot, keine großen Riesenkatastrophen, wo Millionen von Leute gestorben sind. Wir haben einen unfassbaren Wohlstand. Wenn du Wasser aufdrehen kannst, dann kommt heißes Wasser raus. Wenn du warm baden kannst, wenn du nicht hungern musst, wenn du nicht frieren musst im Winter, dann gehörst du zu einem Promille der Menschheitsgeschichte oder einem ein Zehntel Promille, keine Ahnung wie viel, von Menschen, denen es so gut ging in materieller Hinsicht. Und fünftens, wir haben sehr, sehr stabile Systeme. Also wir haben eine Politik, wir haben eine Polizei, ein Gesundheitswesen, wir haben eine öffentliche Infrastruktur, die unglaublich stabil ist. Und aufgrund dieser 5 Werte haben wir 4 sehr starke Trends, besonders in der jüngeren Generation. Also 20-Jährige, 30-Jährige, das kannst du lesen, wenn du die Shell-Jugendstudien der letzten Jahre anschaust oder ähnliche internationale Statistiken, kannst du viel auf Pew Forum oder Statista, gibt es ganz viele Untersuchungen. 4 Sachen. Erstens, junge Leute haben heutzutage großes Vertrauen in die Systeme. Wir gehen davon aus, dass der Staat, dass die Politik, dass die Polizei, dass das Gesundheitswesen, dass die funktionieren, Klammer auf, oft sogar besser als die Einzelnen. Wir glauben, der Staat kann Sachen besser regeln als Einzelne. Das ist wahres dran, vielleicht nicht alles wahr dran. Das Zweite, wir haben eine Generation, die sehr, sehr viel Harmonie mit den eigenen Eltern lebt. Ganz, ganz, ganz viele 18, 20, 22, 25, 30-Jährige leben entweder noch zu Hause oder haben ein ganz harmonisches Elternhaus. Es war in den 50er, 60er Jahren anders. Da gab es Rebellion gegen diese alten, weiß ich nicht, althergebrachten. Heute sind unsere Eltern selber 68er und kiffen wahrscheinlich und sind genauso oder noch liberaler drauf als wir und sind Best Buddies. Also es gibt immer weniger diese krassen Abbrüche zum Elternhaus. Es ist eher so, Papa ist eh so ein Kumpel mehr so. Und schließlich, drittens, wir haben, weil wir allgemein so eine Kultur haben, die sagt, der Ausdruck von Gefühlen ist Menschenrecht. Deswegen haben wir aber auch die Erwartung, dass wir akzeptiert werden. Weil wenn eine Gesellschaft gut ist, dann muss sie mich akzeptieren, so wie ich bin. Und viertens, wir haben relativ wenig Konformitätsdruck. Das bedeutet, du hast viel weniger als in alten Kulturen dieses Ding, du bist jetzt 18, jetzt gelten diese Regeln für dich, du musst genau hier anpassen, das ist die Tracht bei uns, so zieht man sich bei uns an, das sind die Gebräuche, so werden Sachen gemacht, du hast das viel weniger. Das, all das sind grundsätzlich positive Dinge, sie bringen aber drei Schockmomente hervor, drei Krisenmomente hervor, die in unserer Gesellschaft sich tausendfach wiederholen. Erstens, junge Menschen haben eine wahnsinnig große Sehnsucht nach harmonischen Beziehungen. Die allermeisten Menschen wünschen sich stabile Partnerschaften, wünschen sich auch ein stabiles Elternhaus, aber immer weniger gelingt das. Immer weniger statistisch junge Leute schaffen es sozusagen, selber eine Partnerschaft aufzubauen, wo man viele Jahre oder ein Leben lang zusammenbleibt, wo man Kinder bekommt. Immer weniger 30- oder 40-Jährige leben in solchen Partnerschaften, immer mehr leben als Single. Das muss nicht schlecht sein, aber in großen Städten wie München gibt es mehr Single als solche, die in einer Partnerschaft leben. Es muss nicht schlimm sein, aber es steht im Kontrast dazu, dass in allen Schnelljugendstudien der Wunsch, ich will Partnerschaft und Familie haben, bei über 90%, das ist so, das ist top, ganz weit oben, aber es gelingt ganz, ganz, ganz oft nicht mehr. Das zweite, ein großer Schock ist, wir haben einerseits diese Erwartung, ich will anerkannt werden, ich will ermutigt werden, ich will mich ausdrücken können. Und dann komme ich aber in eine Arbeitswelt, wo Leistungsdruck herrscht, wo ich reinpassen muss von 9 bis 17 Uhr, wo es nicht nur darum geht, dass ich mich entfalte. Wir haben massiv hohe Burnout-Quoten, oft schon bei ganz jungen Menschen. Das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Aber das Gefühl, ich werde in meiner Arbeit einem Leistungsdruck und unterjocht sozusagen, für den ich nicht bereit bin, ist statistisch wahnsinnig hoch, obwohl Menschen rein von den Stunden, von den Urlaubstagen her vor 100 oder 150 Jahren bedeutend mehr gearbeitet haben. Wir haben sehr viel Urlaub, wir haben sehr viel Freizeit, wir haben eigentlich sehr humane Arbeitszeiten, empfinden aber das Arbeitsleben aus verschiedenen Gründen als sehr, sehr belastend, zumindest ganz viele, gerade auch ganz viele junge Menschen. Und das Dritte ist, ein großer Schock, den wir haben, ist, wir haben eigentlich diese Sehnsucht nach Angenommensein, aber dann haben wir eine laute und sich polarisierende Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der in den sozialen Medien und überhaupt in den Medien ständig uns Meinungen umgeben und alles andere als nur freundliche. Und jetzt glaube ich, dass diese, wenn ich es so abfällig nennen darf, Millennial-Generation, ich will es nicht so nennen, weil es ist nicht wirklich ein Millennial-Problem, es ist eins, in dem wir allgemein sind. Für diese Sachen haben wir zwei Scheinlösungen, die, glaube ich, trügerisch sind. Das eine, eine Scheinlösung, ist eine Verbitterung. Einfach zu glauben, die Welt ist böse, die Politiker sind böse, die Firmenbosse sind böse, da draußen, das sind alles irgendwelche Faschos oder irgendwelche Menschenfeinde, die Welt ist böse. Also eigentlich, wir haben die Erwartung, wir wollen angenommen und ermutigt werden, aber finden diese Welt nicht vor und verbittern deshalb. Ich kenne nicht wenige junge Leute, die eine sehr bittere, zynische, negative Sicht auf die Menschheit und die Welt haben. Und das Zweite, eine Scheinlösung ist, wir suchen uns unsere kleinen Safe Spaces, wo uns niemand reinredet. Und unsere Gesellschaft fragmentiert immer weiter. Dann gibt es auch die politischen Forderungen. Es braucht an Unis auch Safe Spaces, wo mir niemand irgendwie was sagt, was ich nicht hören will. Und Leute, die anderer Meinung sind, zu irgendwelchen politischen Themen, die sollen gar nicht reden dürfen und so. Manches davon ist berechtigt. Es gibt auch Aussagen, die du echt nicht machen kannst öffentlich, weil sie einfach Gewalt aufrufen sind und so weiter. Aber dieser Wunsch, ich möchte eigentlich bewahrt werden vor Meinung, die mich nervt, ist was, was statistisch meines Erachtens, meiner Meinung nach zunimmt unter jungen Leuten. Und es ist sehr gefährlich. Also ich glaube, die Diskurs- und die Diskussionskultur, die nimmt eher ab. Und deswegen, ich glaube, also es waren jetzt 5 Werte, 4 Trends, 3 Problemlagen oder Schocks, zwei Scheidenlösungen und eine bittere Pille. Ich glaube, wir müssen uns entscheiden oder wir dürfen uns entscheiden, zum Anti-Millennial zu werden und eine bittere Pille zu schlucken, die Millennials zu schlucken besonders schwer fällt. Und diese Pille lautet: Es geht nicht nur darum, dass ich mich gut fühle. Es geht weder in meinem Job, noch in meiner Beziehung, noch in meinem Leben. In erster Linie darum, dass ich mich gut fühle. Wenn ich das tief dran glaube, werde ich verbittert und enttäuscht, weil die Welt meinen Wünschen nicht entspricht. Und ich komme auch nicht in mein Potenzial. Weil, wie beim Sport oder bei vielen Sachen auch, die wirklichen großartigen Sachen finden außerhalb der Comfortzone statt. Die finden nicht da statt, wo mich jeder bejaht und umarmt und so. Das brauchen wir auch. Wir brauchen diese Räume. Aber dann geht es auch in die echte Welt hinaus. Und deshalb habe ich die elf Gebote, wie du Anti-Millennial wirst. Ich hau sie einfach schnell raus. Erstens, wenn du älter als 18 bist, zieh von zu Hause aus, wasch deine eigene Wäsche und koch für dich. Also, egal, ob du jetzt 18 bist oder 20 oder du sagst, du machst aber noch ein Praktikum und das ist bei euch zu Hause, egal. Sobald du volljährig wirst, musst du irgendwann dieses Thema Ablösung von deinen Eltern ziehen. Es gibt extrem viele Leute und es werden von Jahr zu Jahr mehr. Die mit 25, die mit 30, die mit 35 noch zu Hause wohnen. Mama wäscht die Wäsche, Mama kocht und das ist ungesund. Das ist nicht gut. Das ist nicht eine gesunde Beziehung zu deinen Eltern. Das heißt auch nicht, deine Eltern zu lieben, zu achten und zu ehren. Du sollst deine Eltern lieben und achten und ehren, aber das heißt nicht, dass du ein Kind bleiben sollst. Damit tust du ihnen keinen Gefallen. Wenn du 18 bist, lern deine Wäsche zu waschen. Spätestens dann. Wenn du 18 bist, lern, wie du kochst, wie du einkaufst, wie du einen Haushalt führst, wie du deine eigenen Finanzen verdienst. Auch wenn du studierst oder eine Ausbildung machst, bei Ausbildung sowieso, auch wenn du studierst, verdien dir was dazu, übernimm Verantwortung für dein eigenes Leben. Du bist mit 19, bist mit 20, bist mit 25 nicht mehr derjenige, der jeden Tag bei Mama anruft und sagt, jetzt habe ich eine neue Frau kennengelernt, die ist ganz lieb und findest du die auch okay. Das kannst du machen, wenn du 15 bist, aber irgendwann, wenn du 18, 19 bist, musst du Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen. Zweitens, trenne dich von ungesunden Beziehungen. Wir sind, oder gerade Millennials, wir sind aufgewachsen in einer Kultur, die viel empathischer ist und feinfühliger als noch, weiß ich nicht, in den 50er Jahren. Da war mehr so eine Haut-drauf-Mentalität in vielerlei Hinsicht. Wir haben einen hohen Wert auf sozial empathischen Umgang miteinander, nicht rough zu sein, nicht Leute vom Kopf zu stoßen. All das ist gut, aber nicht nur das Ja-Sagen ist liebevoll, das Nein-Sagen ist auch liebevoll. Du musst auch lernen, Nein zu sagen. Wenn du dich nicht lernst von unguten Beziehungen, von emotionalen Verstrickungen, die dir nicht gut tun, und du spürst das, zu lösen und zu kappen, kommst du nicht in eine eigene Energie, in eine eigene Power, in einen eigenen Selbststand. Und das fällt gerade Menschen schwer, die ein sehr harmonisches Elternhaus erlebt haben und so ein harmonisches Freundeskreis und sowas. Es gibt im Leben nicht nur Harmonie, dann verhedderst du dich mit anderen Menschen. Du kannst mein Video dazu auch anschauen, woran erkenne ich eine ungesunde Beziehung. Tief drin spürst du aber wahrscheinlich ohnehin, was eine ungesunde Beziehung ist. Drittens, mach die Ausbildung fertig. Bevor du was Neues anfängst, mach das alte fertig. Übrigens auch, bevor du ein neues Buch anfängst zu lesen, bist das alte Buch fertig. Und sagst du, ja, aber mein Job, das ist so schwer, muss ich immer um 6 aufstehen, dann stehst du um 6 auf. Ich bin mir nicht sicher, ob es das Richtige ist, mach das eine fertig und dann mach was anderes. Ich sag nicht, dass das ein völliges Dogma ist, manchmal ist was so blöd, musst du was ausprobieren und was Neues anfangen, aber mach das zur radikalen Ausnahme. Nimm dir vor, das durchzuziehen, was du angefangen hast. In der Regel, wahrscheinlich hast du Eltern, die das von dir nicht eingefordert haben. Das war vor 100 Jahren noch anders. Du hattest nur einen Schuss, wenn du aufs Gymnasium gehen kannst, wenn du eine Ausbildung machen kannst, das machst du oder du kriegst nichts. Wir haben heute so viel Wahlmöglichkeit. Brichst du das ab, machst du das. Brichst du die Beziehung ab, machst du das. Gehst auf Tinder, machst du das. Am Schluss machst du nichts richtig. Und du bleibst unter deiner Würde und unter deinem Potenzial. Deswegen mach deine Ausbildung fertig. Viertens, Faulheit ist keine Charaktereigenschaft. Faulheit ist nicht eine Eigenschaft deines Charakters, sondern es ist ein Mangel an Charakter. Faulheit bedeutet, dass du eine Entscheidung, die du eigentlich gut findest, einfach nicht durchziehst, weil du nicht gelernt hast, deinen inneren Schweinehund zu überwinden. Daran ist nichts großartig. Das heißt nicht, dass du chillig bist. Das heißt nicht, dass du ein cooler Typ bist. Das heißt einfach nur, sorry, dass du faul bist. Und ich habe da ein sehr warmes Herz dafür. Ich bin auch faul. Jeder Mensch ist mal faul. Aber Faulheit als Ausrede ist lebensfeindlich. Das bedeutet, dass du nicht Verantwortung übernimmst für Dinge, die eigentlich wichtig sind. Erklär deiner Faulheit den Feind und hör auf, sie zu entschuldigen mit: Ich bin halt kein Morgentyp und mir passt es halt nicht so, das Arbeitsumfeld und mein Chef ist so böse. Du bist vielleicht einfach nur faul. Und wenn du faul bist, musst du diesen Kampf erklären der Faulheit, sonst wirst du ein Leben lang dafür bestraft werden. Und das ist nicht schön. Du bleibst unter deiner Würde letztendlich. Faulheit ist keine Charaktereigenschaft. Fünftens hatten wir schon: Triff Entscheidungen und zieh sie durch. Fällt vielen Menschen schwer. Ich merke es gerade jungen Männern oft. Entscheiden sich nicht für eine Frau, aber auch nicht gegen eine Frau, nicht für einen Job, aber auch nicht gegen uns, surfen, schlingern so durchs Leben. Was willst du für ein Kerl sein? Bei einer Frau genauso. Was willst du für ein Mensch sein? Ich habe 4 Kinder und ich wäre gern, ich bin es oft nicht, aber ich wäre gern ein Mensch, wo meine Kinder sagen: Hey, der sagt was und der macht das auch. Und dann kriegst du eine Kontur, dann wissen Leute, woran du bist. Dann wirst du für einen späteren Partner oder für eine Partnerin oder für einen Chef, für eine Chefin, für einen Boss, bist du anfassbar. Dann weiß man, okay, da ist Substanz dahinter. Fang an, deine Entscheidungen zu treffen und sie auch durchzuziehen. Sechstens, es ist nicht die Aufgabe der ganzen Welt um dich herum, dich zu bestätigen. Das klingt ein bisschen böse. Wir brauchen alle gute Freunde, wir brauchen alle auch einen Rückzugsort, wo wir Bestätigung finden. Aber es ist nicht die Aufgabe deines Chefs, dir jeden Tag zu bestätigen, wie großartig du bist. Wenn dein Chef dich einstellt, ist es deine Aufgabe, deinem Chef zu beweisen, naja, dass du dein Geld wert bist, mal ein bisschen plump. Also ich bin selber ein Chef und ich versuche, ermutigend zu sein. Wenn du ein Chef bist oder ein Lehrer oder ein Chef und so. Natürlich, wir sollen Menschen ermutigen, weil Menschen nicht nur irgendwelche Arbeitnehmer sind, sondern Würde in sich haben. Aber wenn du mit dieser Haltung rumläufst, die Welt muss mich bestätigen in dem, wer ich bin, dann wirst du bitter werden. Von deinen Eltern darfst du das erwarten, dass sie dich einfach lieben, so wie sie sind und dich großartig finden, auch wenn dein Leben nicht immer toll läuft. Aber die Gesellschaft wird nicht so ticken. Die Gesellschaft ist ein Sozialvertrag, wo wir voneinander erwarten, dass jeder seinen Beitrag leistet. Es ist nicht Aufgabe der Gesellschaft, es ist nicht Aufgabe der Politik, es ist nicht Aufgabe der Polizei, dich zu loben, dass du dich an die Straßenregeln hältst. Es ist nicht Aufgabe deines Chefs, dir jeden Tag zu sagen: Wow, super, dass du heute Morgen wieder pünktlich gekommen bist. Sorry, das ist deine Pflicht. Für das hast du Verantwortung. Siebtens, allgemein, Kritik ist gut. Hör auf, innerlich darauf zu warten, dass du irgendwann einen Job findest, eine Familie findest, eine Kirchengemeinde findest, wo einfach jeder nur nett ist. Diesen Raum gibt es nicht. Und wenn es den Raum geben würde, der täte dir gar nicht gut. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir häufig heute Kritik mit Hate Speech verwechseln. Oder wenn jemand mal was sagt, dass jemand nicht in den Kram passt, dann gleich sagen: Oh, das ist aber menschenfeindlich oder das ist böse. Es ist nicht menschenfeindlich, wenn dir jemand was sagt, was dir gegen den Strich geht. Menschenfeindlich ist, wenn jemand aufruft, dich zu töten. So, ja. Aber wenn jemand sagt: Ich finde das total blöd, wie du es machst, ich bin völlig anderer Meinung als du, ist es eine Herausforderung zum guten Gespräch. Nur so wachsen wir aneinander. Wir werden nur klüger, wenn wir uns die Meinungen aneinander reiben. Sonst führe ich selbst Gespräche und mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich brauche jemand anderen, der mir sagt: Hartl, sorry, das sehe ich komplett anders. Das ist Unsinn. Übrigens, wenn du das Unsinn findest, was ich finde, schreib es in die Kommentare. Das darfst du. Darfst mir sagen: Totaler Bullshit, bin ich anderer Meinung. Und dann kann ich es mir durchlesen und überlegen: Ja, überzeugt mich das oder überzeugt mich das nicht. Aber Kritik ist nicht böse. Kritik ist einfach nur wichtig. Achtens. Multitasking ist ein Mythos. Lerne dich zu fokussieren und zu konzentrieren. Alles Große im Leben entspringt dieser Fähigkeit. Wir leben in einer sehr digitalen Welt und ich finde das wunderbar. Ich bin so dankbar um die digitalen Medien. Und alle Technologien haben ihre Licht- und ihre Schattenseiten. Als die Dampfmaschine erfunden wurde, konnten wir die Hungersnot in vielen Ländern besiegen, weil man auf einmal in der ganzen Agrarwirtschaft viel erfolgreicher war. Aber dadurch wurden die Städte verdampft und versmoggt. Gab es schlimme Umweltschäden dadurch. So hat jede Technologie auch ihre Schattenseiten. Und die von der Digitalisierung, die Schattenseite ist, dass wir ein Level von Informationen bekommen, das bewirkt, dass wir uns nicht in der Tiefe damit auseinandersetzen, sondern oberflächlich. Und das harmlose Wort dafür ist Multitasking. Multitasking funktioniert nicht wirklich gut. Das heißt, wenn du eine Mutter mit drei Kindern bist, dann musst du multitasken und wahrscheinlich oder ein Papa, der zu Hause ist, so, dann lernst du das auch. Aber wenn es ums intellektuelle Durchdringen von Sachen geht, von Texten, von komplexen Problemen, ist Multitasking erwiesenermaßen schädlich. Und Fokussieren kostet das Gehirn einiges, ist aber die Quelle von allem Großen. Alles, was du siehst, tolle Architektur, ein Buch, das geschrieben wurde, eine tolle Forschung, wo irgendwelche pharmazeutischen Durchbrüche oder jemand, der auf den Mond geflogen ist, das ist alles dieser Tätigkeit geschuldet, dieser Fähigkeit geschuldet, sich auf eine Sache zu fokussieren, zu 100.000 anderen Sachen Nein zu sagen. Und das fällt uns digitalen Menschen immer schwerer, auch Millennials immer schwerer, einfach weil wir starke audiovisuelle Reize bekommen. Das bedeutet, du müsstest lernen, dich zu fokussieren. Das ist die wichtigste Fähigkeit, die du für den Rest deines Lebens brauchen wirst. Und Multitasking ist eine Lüge. Wenn du dich auf was fokussieren willst, dann musst du dein Handy ausschalten, keine Push-Mitteilungen, dann nicht nebenher noch YouTube, am besten auch Internet ausschalten und nur das eine machen, außer du brauchst das Internet natürlich gerade. Neunter Punkt, trainier Analoges wie einen Muskel. So sehr ich die Digitalisierung feiere, ist es nicht schwer, heute digital zu sein. Das lernen wir von alleine, das sehe ich an meinen Kindern. Das Analoge dagegen lernen wir nicht unbedingt von alleine. Ein Handwerk, ich bin selber total schlecht im Handwerk, muss ich sagen, aber Bücher lesen, da bin ich eher gut drin. Oder irgendwo zu reisen, was von der Welt zu sehen, die Natur zu sehen, Auseinandersetzung mit der Natur, Sportarten, kreative Techniken, Künste zu erlernen, Sprachen zu erlernen. Werde, das ist der 10. Tipp, werde in einer Sache richtig gut, ich springe kurz nochmal auf den 9. Tipp zurück, trainiere Analoges wie einen Muskel. Muskel zu trainieren macht keinen Spaß. Es muss auch nicht alles Spaß machen. Disziplin bedeutet, eine Sache dann weiterzumachen, wenn sie keinen Spaß macht. Wenn du nur Sport treibst, wenn es Spaß macht, wirst du in Sport nicht weiterkommen und in allen anderen Bereichen deines Lebens auch nicht. Und ich ermutige dich, bewusst dir analogen Ausgleich zu suchen, Papierbücher zu lesen, in die Natur zu gehen, mit deinem Körper was zu machen, sportlich zu sein, Kunst zu machen, was auch immer es ist, handwerklich was zu machen, was dich in Kontakt mit der Realität bringt und das wie ein Muskel zu trainieren. 10. Werde in einer Sache richtig gut. Ich kenne viele junge Leute, die sagen, ich kann das ein bisschen und sie überschätzen sich selbst. Viele Leute überschätzen sich selbst. In der Regel kannst du nur in ein, zwei Sachen in deinem Leben richtig gut werden. Oder zumindest in der jetzigen Zeit. Und ich fordere dich heraus, such dir eine Sache, in der du richtig, richtig, richtig gut wirst. Wo du sagst, ich will besser werden als alle anderen um mich rum, aber wo ich auch gut werden kann. Du musst nicht in allem super gut sein, aber werde in einer Sache richtig gut. Und es ist deine Entscheidung. Du kannst in einem Jahr, wenn du die Zeit, die ein durchschnittlicher junger Mann verwendet, um Spiele wie Call of Duty zu spielen, da lernst du bestimmt auch was, wie du irgendwie schnell drauf drückst oder irgendeine Strategie, ich will das nicht schlecht reden, aber in der gleichen Zeit könntest du wahrscheinlich Altsumerisch lernen oder Neugriechisch oder könntest dann am Handwerk wahnsinnig gut werden, weil es hunderte von Stunden sind. Und ich fordere dich heraus, lass dich nicht ablenken von all dem digitalen Schrott, der dich nicht in erster Linie runterbringt und ruhig macht, sondern einfach nur in einer Blase hält, sondern such dir was Echtes im Leben und werde in dem richtig gut. Mein 11. und letzter Punkt, diene. Diene. Es gibt viele Bücher über Selbsthilfe. Es gibt ganz wenig Bücher über Fremdhilfe, hat Simon Sinek neulich so schön gesagt. Dein Leben kreist um mehr, als dass es dir gut geht. Such dir eine Gruppe von Menschen, such dir ein Projekt, such dir was, dem du dienen kannst. Letztendlich ist das Millennial-Problem eins, dass wir so viel Stabilität und Wohlstand vorgefunden haben, dass wir neigen zu der Meinung, ja, die Welt ist eigentlich dafür da, dass es mir gut geht. Aber dass die Welt so wurde, ist Blut, Schweiß und Tränen und unglaublich vielen Mühen den Generationen vor dir zu verdanken. Und wir brauchen, glaube ich, mehr diese Mentalität zu sagen, es geht in meinem Leben nicht nur um mich. Es geht, das glaube ich, als gläubiger Mensch, sogar nicht mal nur um andere Menschen, sondern es geht im Letzten um Gott. Und wenn du so ein Mensch wirst, so ein Profil bekommst, dann kannst du immer noch Millennial sein mit all diesen wunderbaren Eigenschaften, die wir heute haben. Aber du wirst eine Leuchtspur in deinem Leben hinterlassen und dein Leben wird fruchtbar werden. Vielleicht müssen wir Anti-Millennial werden, um in dieser Welt was voranzubringen, denn eigentlich dazu bist du berufen. Wie gesagt, wenn du anderer Meinung bist, schreib mutig unten in die Kommentare. Vielleicht habe ich dich ein bisschen genervt, aber du weißt ja, Kritik kann gut sein. Sie kommt aus einem liebenden Herzen. Schönen Tag euch noch.